Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Die 102,6 Radio Free FM mit der Plattform heute und bei mir Michael Torka jetzt im Studio. Er ist inzwischen in seinem wohlverdienten Ruhestand angekommen, aber hat sich entschieden, er möchte nicht untätig sein. Er möchte weiterhin für die Arbeitswelt und die Menschen dort zur Verfügung stehen. Erstmal herzlich willkommen bei Radio Free FM.
Vielen Dank, Maximilian.
Du hast eine ganz spannende Persönlichkeit. Bitte klär uns auf. Wer bist du denn überhaupt? Was machst du genau?
Ja, vielen Dank für das Kompliment. Ich bin ein 68er, also jemand, der etwas bewegen möchte. Und das habe ich mein ganzes Berufsleben gemacht. Ich war nach dem Studium, ich habe BWL studiert und Erziehungswissenschaften bei einer großen Bank und bei einer großen Sparkasse und war dann zum Schluss 10 Jahre lang als Projektleiter in ganz Deutschland und auch im Ausland unterwegs. Und ja, mit dem Eintritt in den Ruhestand war mir der Ruhestand zu wenig. Und deswegen habe ich mich entschieden, mich einem Arbeitskreis anzuschließen, der ganz spannende Geschichten macht.
Was für ein Arbeitskreis ist das genau, wenn ich fragen darf?
Ja, dieser Arbeitskreis heißt Senioren der Wirtschaft, Arbeitskreis e.V. Es ist in der Tat ein eingetragener Verein, ein gemeinnütziger Verein, der es sich zum Ziel gemacht hat, jungen Menschen in der Hauptsache, Gründerinnen und Gründern, Start-ups zu helfen, ihre ersten Schritte zu gehen.
Die ersten Schritte, die sind ja bekanntlicherweise immer eher die schwierigen für neue Unternehmen. Wie genau greift ihr den unter den Armen? Also wie darf ich mir das vorstellen, wenn ihr Start-ups helft?
Es ist ein Stück weit wie in der Kindererziehung und ich habe 2 tolle Söhne und habe natürlich das Kindsein auch miterlebt, vielleicht nicht so häufig, wie ich das gerne gehabt hätte. Klar, ich war berufstätig gewesen, aber von den Kindern lernen wir ja, man fällt 100-mal hin, man steht wieder auf, man läuft und irgendwann kann man laufen. Und ein Stück weit lässt sich diese Situation übertragen auf die Welt des Unternehmers, der ein Unternehmen gründen möchte, es noch nie getan hat, vor ganz vielen Fragestellungen steht, vielleicht auch vor vielen Hürden steht, die es zu überwinden gilt. Und dieses Aufstehen helfen, nicht liegen bleiben, an die Hand nehmen, zu gucken, wie geht's weiter, das ist unsere Aufgabe.
Und da habt ihr die richtigen Erfahrungen dafür. Du hast gesagt, ihr helft ihnen. Was macht euch da so prädestiniert dafür? Warum seid ihr genau die richtige Adresse dafür?
Ja, eine ganz wichtige Frage. Wir sind hier in Baden-Württemberg etwa 70 Damen und Herren, die, wie gesagt, ihr Berufsleben hinter sich haben, die jetzt alle im Ruhestand sind. Aber es ist eigentlich eher der Unruhestand, weil wir ja gesagt haben, wir wollen genau das machen, worüber wir gerade sprechen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist der, dass wir sagen, wir waren ein ganzes Berufsleben lang in vorderster Reihe gestanden. Wir waren Führungskräfte oder wir waren Unternehmer. Das müssen wir jetzt nicht mehr haben. Wir treten also 1 oder 2 Schritte zurück. Wir lassen andere in der ersten Linie, das sind unsere Partner, im Wesentlichen die IHK. Das ist hier in Ulm Startup Süd oder hier in der Region Startup Süd. Da erzähle ich gerne noch ein paar Sätze dazu. Und es sind natürlich die Gründerinnen und Gründer. Und die Erstberatung wird immer durchgeführt durch die IHK, also Industrie- und Handelskammer, oder durch die Handwerkskammer oder durch Startup Süd. Und bei der Vielzahl der Fälle, die dort auftreten, die IHK beispielsweise führt, die IHK Ulm führt in einem Jahr etwa 3000 Anfragen durch, also berät Anfragen und führt 800 Gründungsgespräche durch mit dem Gründerteam. Das sind tolle Menschen, tolle Damen und Herren, aber die Kapazitäten sind auch endlich. Und da heben wir die Hand und sagen, wo wir helfen können, ehrenamtlich und altruistisch, also immer die Situation des Klienten im Vordergrund sehend, da greifen wir dann ein.
Das ist auf jeden Fall sehr löblich von euch, dass ihr da so zur Verfügung steht und die Leute nicht im Stich lassen, wenn sie ihre ersten Schritte machen. Wie viele Personen seid ihr denn insgesamt in diesem Verein? Vielleicht kannst du uns da nochmal die Hausnummer nennen.
Ja, in Baden-Württemberg sind wir 70 insgesamt, wie gesagt, Damen und Herren. Und von den Berufen her, wir haben im Regelfall eine akademische Ausbildung. Und da sind Medizinprofessoren genauso dabei wie Ingenieure, BWLer. Also wir können insoweit jede Fragestellung auch angehen. Wir machen vieles auch im Team, also interdisziplinär, wo wir sagen, okay, wir stellen jetzt ein Team zusammen, da ist ein Ingenieur dabei, da ist ein BWLer mit dabei und dann kümmern wir uns um die Fragestellung. Und hier in Ulm sind wir 7, also 7 Damen und Herren, also das ist relativ viel jetzt auf Baden-Württemberg bezogen, aber die Region Ulm ist eben auch eine starke Region. Wir haben hier 20.000 Studierende an den 4 Hochschulen, Universität Ulm, Hochschule Neu-Ulm, und Hochschule Biberach und Technische Hochschule Ulm, 20.000 Studierende. Und insoweit ist da natürlich genug Arbeit für alle da.
Genug Arbeit für alle. Ihr seid im Unruhestand, wie du es bezeichnet hast. Also ihr könnt einfach nicht ruhig sitzen bleiben, quasi zu Hause. So stelle ich mir das vor. Für den einen oder anderen bestimmt komplett unverständlich. Es gibt viele der Menschen da draußen, die würden sagen, ich bin froh, wenn ich mich zu Hause hinsetzen darf und nicht mehr zur Arbeit gehen darf. Bei euch ist es komplett anders. Und ihr macht es auch noch in einem Verein ehrenamtlich. Was treibt euch dazu an, zu sagen, das will ich weiterhin machen, ich setze mich nicht zu Hause hin und genieße meinen Ruhestand?
Ja, das ist ein Stück weit das Gen, das man in sich trägt, schon im ganzen Berufsleben. Also warum entscheidet man sich für einen Beruf, wo es vielleicht darum geht, von 9 bis 5 seine Arbeit zu erledigen? Das ist keinesfalls negativ gemeint, aber das ist eben eine Entscheidung, die man für sich trifft. Und andere wiederum sagen, ich möchte Karriere machen, ich möchte mich voll einbringen, ich möchte mein Potenzial voll ausschöpfen. Naja, und das treibt uns eigentlich an, dass wir sagen, okay, wir haben es im Berufsleben weit gebracht und wir möchten als Dankeschön dafür, was die Gesellschaft uns gegeben hat, denn klar, wir haben auch mindestens ein Studium absolviert, in meinem Fall waren es 3, das hat die Gesellschaft finanziert und von Steuergeldern und wir geben halt jetzt im Ruhestand einen Teil davon an die junge Generation zurück und hoffen natürlich, dass unser Samen da auch auf fruchtbaren Boden fällt und aufgeht, aber das machen wir dann sehr partnerschaftlich und wir machen es keinesfalls so, dass wir sagen, wir wissen, wie es geht und jetzt habt ihr das mal zu tun, sondern wir machen das eher so, man kann es vielleicht ganz gut an einer Zahl festmachen, wenn wir die Berufsjahre, die wir aufaddiert haben, 70 mal etwa 35, dann kommen wir so auf 2.500 Berufsjahre Berufserfahrung. Und wenn wir die mal zurückgehen in unsere Zeitrechnung, dann sind wir bei 500 vor Christus. In der Zeit hat Sokrates gelebt. Der Sokrates, der den Schirlingsbecher trinken musste, weil der Senat gesagt hat, Sokrates verdirbt die Jugend. Er stellt Fragen, er führt die Jugend weiter. Genau das machen wir, aber wir trinken keinen Schirlingsbecher.
Ihr bringt also die Jugend weiter nach vorne, indem ihr eure Erfahrungen an sie weitergebt. Hast du da in all den Jahren, wo du das machst, schon mal irgendwie ein persönliches Highlight erlebt?
Gleich im ersten Unruhejahr habe ich per Zufall einen jungen Unternehmer getroffen. Er hat mich angesprochen. Er kam aus der Türkei mit wenig Sprachkenntnissen. Seine Frau, seine Kinder waren noch in der Türkei und er war in der Türkei Bauunternehmer. Hat also eine Ausbildung gemacht als Maurer und Betonbauer. und hat dort sehr erfolgreich operiert, hat Häuser gebaut, hat Geld verdient. Und seine Eltern waren aber ursprünglich in Deutschland gewesen. So, und dann kam er jetzt zurück nach Deutschland und hat gesagt, ich verlasse die Türkei mit meiner Familie, ich möchte hier ein Geschäft aufbauen. Können Sie mir helfen? Und ich habe gesagt, ja, wir können es mal versuchen. Und ich habe ihn dann ein Jahr lang begleitet in seiner geschäftlichen Tätigkeit, das heißt bei der Firmengründung, der GmbH, bei all den rechtlichen Fragestellungen. Wir dürfen zwar in Rechtsfragen nicht beraten, aber wir können natürlich die Vorbereitungen dafür treffen. In steuerlichen Fragen, also § 34c der Gewerbeordnung für Bauträgergeschäft beispielsweise. Und heute, ein Jahr später, hat er sein erstes Bauprojekt abgeschlossen, hat 8 Eigentumswohnungen gebaut, die komplett verkauft sind, hat also insoweit auch einen ordentlichen Gewinn gemacht. Und das freut mich natürlich, dass das Geschäft mit meiner Begleitung, Klammer zu, so toll angelaufen ist. Und ich wünsche ihm alles Gute, dass das nächste Projekt genauso gut läuft.
Das wünsche ich ihm natürlich auch, dass er weiterhin Erfolg hat. Und ich wünsche auch euch natürlich, dass ihr weiterhin gut beratet. Michael, wie seid ihr denn überhaupt organisiert? Wie funktioniert das Ganze?
Ja, wir bestehen schon seit vielen Jahrzehnten hier in Baden-Württemberg. Wir sind gegliedert wie die IHKs, also die Industrie- und Handelskammern hier in Baden-Württemberg, und haben jeweils für jede IHK ein Betreuerteam, also Damen und Herren, die dort zugeordnet sind, die einen engen Kontakt haben zu der IHK. Hier im Fall von Ulm ist es Michael Reichert mit seinem Team, mit den Damen und Herren des Gründungsteams. Und die Besonderheit jetzt hier für Ulm ist, dass wir 2 Industrie- und Handelskammern betreuen dürfen, nämlich Ostwürttemberg in Heidenheim. Und das ist ja ein relativ großer Bereich, auch von Schwäbisch Gmünd, reichend über Aalen bis Heidenheim. Und die IHK Ulm, das sind mächtige Gebiete, auch wirtschaftlich gesehen mächtige Gebiete. Und deswegen auch unsere Aufstellung mit 7 Damen und Herren, wie ich das vorhin gesagt habe. Und wir hoffen, dass wir noch weiter wachsen und dass sich noch mehr Damen und Herren im Unruhestand entscheiden, zu uns zu stoßen, damit wir eben vielleicht noch mehr Betreuungen durchführen können oder Beratungen durchführen können.
Wie viele Betreuungen könnt ihr denn momentan durchführen? Wie viel Kapazität habt ihr aktuell?
Ja, also insgesamt in Baden-Württemberg beraten wir, und das sind dann wirklich die intensiven Beratungen, wo wir einsteigen mit dem Erstgespräch, klären, worum geht's überhaupt, dann die Strategie festlegen, wie gehen wir vor, in der Größenordnung 300. Und unser Anteil hier in der Region sind etwa auch die 10%, also was der Manpower entspricht. Und das ist gemessen daran, was die IHK leistet, also mit den 800 Beratungsfällen pro Jahr, vielleicht noch ein bisschen wenig, aber es erklärt sich eben auch daraus, dass wir sagen, wir arbeiten komplementär mit diesen Einrichtungen zusammen, aber nicht in vorderster Linie, sondern in vorderster Linie steht eben die IHK, die Handwerkskammer, steht Startup Süd oder InnoSüd, wo die Erstberatungen durchgeführt werden, und wie gesagt, in zweiter Linie sind wir dann da und sagen, wir steigen gerne tiefer ein, wir kümmern uns um die vertiefenden Fragen, wir haben auch mehr Zeit, mehr Termine zu machen, also Anschlusstermine hinterher, und diese Kapazitäten, das ist natürlich für eine Organisation, auch wie für eine IHK oder für Startup Süd, schwer in einer großen Anzahl darzustellen.
Wie schaffen es die Beratungen von der IHK überhaupt zu euch? Du hast gesagt, die IHK macht 800 Stück und ihr übernehmt dann 300 weitere Beratungen. Also das sind auch nicht dieselben Beratungen.
Das sind nicht dieselben Beratungen, sondern die 300 sind bei uns Baden-Württemberg insgesamt, und 800, das war jetzt die Zahl für die IHK Ulm. Ja, wie kommen diese Beratungen zu uns? Spannende Frage. Es funktioniert wie überall im Leben nur durch die Kommunikation. Das heißt, wir haben eine enge Verbindung zu IHK. Beispiel Gründerwoche. Vielleicht können wir da später noch mal ein paar Sätze dazu sagen. Momentan laufen die Gründerwochen der IHK in Ulm vom 21. Juni bis zum 5. Juli. Das ist dann der Abschluss der Gründerwochen. Und hier bietet die IHK eine Menge von Veranstaltungen an und hat uns auch gefragt, hey, seid ihr bereit, uns zu unterstützen? Wollt ihr auch ein paar Vorträge anbieten? Das haben wir gerne bejaht, haben das auch gemacht und sind mit insgesamt 5 Veranstaltungen vertreten im Rahmen dieser Gründerwochen, die eben kostenfrei für alle Gründerinnen und Gründer zur Verfügung stehen. Wir haben beispielsweise ein Modul angeboten und auch schon durchgeführt. Da geht es um die Energiewende. Das war ein Kollege von uns, der bei einer großen, namhaften Firma in Heidenheim in leitender Position war. Wir machen hier ja keine Werbung und sprechen nicht über Unternehmen, aber ein großes Unternehmen in Heidenheim, das sich eben auch mit der Frage der Zukunft der Energie beschäftigt. Und das ist ein absoluter Experte für E-Mobilität, für logistische Fragen, also Beförderung von Gütern, mit Fragen, die in die Zukunft der Energie reingehen, also Wasserstoff, Photovoltaik, all diese Dinge. Und das war ein toller Vortrag, gut besucht. Und ich beispielsweise habe diese Woche einen Vortrag gehalten über das Business Model Canvas von Osterwalder. Und das sind die ersten Schritte des Unternehmens, die er gehen oder die Sie gehen sollten, um eben an alles zu denken, was für ein Unternehmen wichtig ist. Und aus diesen Kommunikationen kommen dann eben auch die neuen Klienten, die sagen, hey, hat mir gut gefallen, möchte mich gerne beraten lassen, könnt ihr mir helfen, könnt ihr mich unterstützen. Ja, und das ist dann das, was wir gerne tun.
Du hast gesagt, ihr unterstützt dann entsprechend junge Unternehmer bzw. Start-up-Gründer. Die Frage, wie werde ich überhaupt Gründer? Ja, also könnte ich jetzt sagen, ach, ich habe den Gedanken im Kopf, ich möchte ein Unternehmen gründen, also komme ich zu euch oder muss ich da schon was nachweisen?
Ich beantworte deine Frage, Maximilian, mit ja. Ja, du kannst es. Aber ich möchte es ein bisschen weiter ausführen. Es gibt Aussagen von Gifford Pinchot beispielsweise, ein Amerikaner, der in der Forstwirtschaft gearbeitet hat und gelehrt hat. Und er hat vor etwa 40 Jahren den Begriff des Intrapreneurships geprägt, also des Unternehmertums im Unternehmen. Und eines seiner Erkenntnisse ist, dass etwa 20% der Menschen auf der Erde ein bestimmtes Gen in sich tragen, das Unternehmergen. Und deswegen, wenn du jetzt die Frage stellst, kann ich auch gründen, kann ich ein Startup gründen? Wenn du es wirklich willst, kannst du es. 20%, und dann komme ich vielleicht nochmal zurück auf die auf den Hochschulverbund hier in Ulm, also Universität Ulm, Technische Hochschule Ulm, Hochschule Neu-Ulm und Hochschule Biberach. 20.000 Studierende, 20% davon, das sind 4.000 junge Unternehmerinnen und Unternehmer, die das Potenzial in sich tragen müssten. Und ich muss sagen, die Hochschulen machen sehr viel dafür, diesen Gedanken zu wecken bei den Studierenden, also bieten Vorlesungen an zu dem Thema der Unternehmensgründung, Entrepreneurship. An allen Hochschulen haben eigene Gründerzentren, wo die Studierenden auch begleitet werden, wo sie inspiriert werden, wo sie sich ausprobieren können. Also es wird sehr viel getan hier in dieser Region. Und ja, wie gesagt, nachgelagert wir. Und wenn du vorhast zu gründen, dann bin ich gespannt auf dein Geschäftsmodell und das diskutieren wir sehr gerne mit dir.
Also wenn es dann mit dem Radio nichts mehr wird, dann kann ich mir überlegen, ein Startup zu gründen. Was mich aber vorher eher interessiert, du hast gesagt, um die 4.000 Studierende und Studierende tragen deiner Ansicht nach das Potenzial, das Gen in sich oder beziehungsweise genug Energie und Fertigkeiten, um selber ein Unternehmen gründen zu können und zum Entrepreneur zu werden. Wie viele von diesen 4.000 Leuten haben sich tatsächlich in entsprechenden Veranstaltungen oder bei euch tatsächlich mal gemeldet?
Ja, es sind noch zu wenige. Das hängt ein Stück weit auch damit zusammen, also es sind keine 4.000, die sich hier gemeldet haben. Es hängt ein Stück weit damit zusammen, dass wir in Deutschland vielleicht dieses Gründergehen noch nicht entsprechend unterstützen. Also würden wir jetzt über den großen Teich gehen, würden wir nach Silicon Valley, nach Palo Alto gehen und würden uns da mal umgucken, dann würden wir sagen, hey, toll, was hier so alles passiert. Christoph Käse, der früher frühere CEO des Springer Verlages, war ja 2015 für ein halbes Jahr in Silicon Valley, hat danach auch drei Bücher geschrieben, wie es dort funktioniert und hier funktioniert. Naja, aber das ist kein Grund jetzt zu sagen, es ist wie es ist, sondern wenn wir in das Programm der neuen Ampelregierung, also so neu ist sie ja nicht mehr, aber der Ampelregierung reinschauen, dann finden wir dort eine ganze Menge Aussagen, wie das Gründertum und das Gründerdenken, das Umsetzen des Gründens unterstützt werden soll. Also das lohnt sich, in das Ampelpapier mal reinzuschauen und das dort nachzulesen, was alles passieren soll. Und wir sehen eben auch, das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern die DATI zum Beispiel, die Agentur für die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation ist gegründet worden, wird jetzt gerade aufgebaut. Oder auch Wagniskapital, ein wichtiges Thema, war gerade in den letzten Tagen in den Medien gewesen, wo Bundesminister Habeck dafür sorgen möchte, dass eben auch in der Phase vor dem Börsengang, also die großen Unternehmen, die großen Startups, die dann auch viel Kapital brauchen, entsprechend unterstützt werden. Also nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern da passiert auch was.
Es sind also gute Voraussetzungen gegeben, dass eigentlich viele Gründer ihren Traum verwirklichen können. Ihr helft dabei und wir sind gespannt, noch mehr dazu erfahren, vor allem auch noch mehr Beispiele zu hören. Heute Michael Torker bei uns zu Gast. Er hat gesagt, um die 4000 junge Studierende, junge Menschen tragen das Gründergehen oder die Fähigkeiten in sich, ein Unternehmen zu gründen und zum Entrepreneur zu werden. Uns interessiert natürlich brennend, Michael, was hast du in den Jahren erlebt? Welche tollen Geschichten kannst du uns erzählen?
Ja, sehr gerne, Maximilian. Es gibt nur tolle Geschichten, die wir hier erzählen können, zu fast 100%, würde ich mal sagen. Ich möchte mit einer beginnen. Drei junge Wissenschaftler, es waren in dem Fall drei Herren, die studiert und promoviert haben, und zwar zu einem ganz speziellen Thema. Sie haben sich mit der Frage beschäftigt, wo kommt die Sonne auf der Erde an? Also konkret ist gemeint, an welchen Punkten, auf welchen Gebäuden. Und aus diesen Dissertationen hat sich ein Start-up entwickelt, das ist mittlerweile gegründet, das ist aktiv. Und das Geschäftsmodell dieses Start-ups ist, dass 120 Datenbanken weltweit ausgewertet werden, um erklären zu können, wie viel Sonnenenergie kann geerntet werden rund um den Globus. Und das Ziel dieses Unternehmens ist, den Städten, den Stadtwerken, den Energieversorgungsunternehmen die Informationen zu geben. Klar, das ist ein Geschäftsmodell gegen Geld. Und die Kommunen und die Stadtwerke können diese Information nutzen für ihre regionale Politik. Also beispielsweise Ulm könnte jetzt sagen, wir wollen gerne unterstützen, dass alle Dächer Photovoltaikanlagen bekommen, dass wir möglichst viele Wärmepumpen einbauen. Das ist ja gerade das große Thema, auch von Bundesminister Robert Habeck. Und daraus könnte dann ein Programm entwickelt werden, wie dieses umgesetzt werden könnte in der Kommune. Es hat in verschiedenen Kommunen in Baden-Württemberg das auch schon gegeben, also Staufen, die Gemeinde Staufen kann ich hier nennen, die hat das bereits erfolgreich umgesetzt mit dem Start-up. Aber, und das ist das Schöne eben, wenn wir junge Unternehmen begleiten und betreuen dürfen, es gibt dann auch einen interessanten Gedankenaustausch zwischen den jungen Unternehmern und den Senioren der Wirtschaft, zwischen dem Arbeitskreis. Und hier in dem Fall hat es dazu geführt, dass wir gemeinsam ein Ideenpapier entwickelt haben, also mit dem Startup zusammen ein Ideenpapier entwickelt haben. Und dort haben wir die Frage beantwortet, wie können wir es in Deutschland schaffen, noch schneller die Energiewende zu unterstützen, also noch schneller von den fossilen Quellen wegzukommen, von Öl, von Gas, von Kohle, in die regenerativen Energien. Und wir haben ein etwa 30-seitiges Papier entwickelt, wo es darum geht, wie ist der Ist-Zustand, also die Ausgangslage, die Problemstellung aufgerissen und das Ziel definiert. Und wir haben alle Module, die dazugehören, also angefangen von der Istaufnahme eines Gebäudes, wie ist es beschaffen, wie ist es gedämmt, wie sind die Dämmwerte, Außenhülle, Dach, Fenster, Türen, weiter, wie ist momentan die Ist-Situation in der Beheizung, also ist da Gas oder Öl als Energieträger eingesetzt, bis hin zum Schluss eben, wir stellen um von fossil auf regenerativ, also Photovoltaik mit Wärmepumpe beispielsweise, wird nicht in jedem Fall möglich sein. Und dieses Papier haben wir dem Bundesminister Robert Habeck zu Ostern geschickt, haben gesagt, bitteschön, das ist ein Bürgerbeitrag, um Ihre Politik zu unterstützen. Und wir sind mal gespannt, wann wir eine Antwort von ihm bekommen. Aber wir haben mit großem Interesse zur Kenntnis genommen, dass gerade heute, und das war unser Vorschlag gewesen, dass er einen Gipfel einberuft zwischen allen Beteiligten. Das sind die Hersteller natürlich und das sind eben auch die Handwerksbetriebe. Wir haben zu wenig Handwerksleistungen, die das auch umsetzen könnten. Da fehlen viele Fachkräfte. Er hat für heute einen Gipfel einberufen mit allen Wärmepumpenherstellern in Deutschland, mit den Handwerksbetrieben in Deutschland und mit den Gewerkschaften. Und da soll über dieses Thema diskutiert werden. Also ist es auf jeden Fall schon mal ein toller Ansatz, wo wir uns dann noch bestätigt fühlen, dass wir richtig vorausdenken.
Eine gute Idee, die ja so richtig angekommen ist. Wie lange hat es gedauert, dieses Papier zu verfassen? Wie viel Zeit? Du erzählst es so schnell, aber da steckt, glaube ich, jede Menge Arbeit dahinter, oder?
Ja, das siehst du vollkommen richtig, Maximilian. Und wenn du an deine eigene Bachelorarbeit und Masterarbeit zurückdenkst, ungefähr das ist es dann auch. Also es waren viele Monate gewesen, die wir recherchiert haben und die wir eben auch geschrieben haben und wieder redigiert haben und korrigiert haben. Ja, vom Umfang her, gut, eine Bachelorarbeit hat vielleicht auch mal 50 Seiten. Wir haben es auf 30 Seiten eingedampft, aber wir dachten uns, ein Bundesminister hat wenig Zeit zu lesen und dann konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Wir haben das auch schön verpackt in eine Geschichte und in einen haben einige Gedanken des brasilianischen Dichters mit eingewoben, der gesagt hat, wir haben eigentlich keine Zeit mehr. Und wir haben natürlich den 24.02. zum Anlass genommen zu sagen, wir haben in der Tat keine Zeit mehr, es muss jetzt schneller gehen. Und das war der Ausgangspunkt, wo wir gesagt haben, jetzt schicken wir das Papier los.
Umso schöner, dass das Papier dann auch gelesen wurde und dass der Gipfel nun einberufen wurde und jetzt mit den beteiligten Herstellern diskutiert werden kann. Die Reise geht quasi jetzt erst so richtig los. Werdet ihr die Reise weiterhin begleiten oder ist für euch mit der Abgabe, mit der Einsendung an den Herrn Habeck das Papier zu Ende oder wie geht's damit jetzt weiter?
Nein, die Reise ist auf gar keinen Fall zu Ende, weil auf der einen Seite begleiten wir natürlich das Start-up, das hier beteiligt war, weiterhin. Auf der anderen Seite denken wir, man kann den Schalter nicht einfach umlegen und sagen, wir kommen aus einer analogen Zeit, in der wir uns gerade befinden, in eine digitale Zeit, weil das Modell, das wir erstellt haben, ist angelehnt an den Supply Chain Prozess oder an Lean Management, wo wir sagen, wir wollen keine Wartezeiten mehr haben. Wir wollen also nicht mehr, dass die Menschen anrufen bei der Stadt Ulm oder bei dem Handwerksbetrieb oder bei dem Wärmepumpenhersteller und letztlich Zeit vertun, weil die Stadt vielleicht sagen würde, wir haben momentan nicht genug Beratungstermine frei oder der Handwerksbetrieb sagen würde, ich habe momentan keine Kapazitäten. Wir lesen in den Medien, dass man auf einen Handwerker zwischen 4 und 11 Monate warten muss. Das ist genau die Situation, sondern wir wollen erreichen, dass sich alle auf ihre Arbeit konzentrieren können, wie wir das im Produktionsprozess eben auch haben in einem Industrieunternehmen, wo jeder Prozessschritt definiert ist, wo die Wartezeiten minimiert sind im Sinne des Lean-Prozesses in der Produktion. Und wenn wir das aus dem Analogen in die digitale Sphäre heben können. Und das ist auch ein Stück weit ja, was die Bundesregierung möchte und was Estland im Übrigen uns vorführt. Florian Hartlieb hat ein tolles Buch darüber geschrieben, wie Digitalisierung in Estland funktioniert. Da können wir eine Menge noch davon lernen. Aber klar, das ist ein deutlich kleineres Land. Aber insoweit hören wir nicht auf, sondern wir unterstützen, wo es nur geht. Wir werden im Oktober auch im Bundestag sein und versuchen, das Thema weiter voranzutreiben. Klar, das ist dann ein halbes Jahr später. Aber ja, man kann nicht alles an einem Tag machen und Aufgaben gibt es genug, das verstehen wir auch. Aber wir sind auch engagiert genug zu sagen, wir fragen immer wieder mal nach, wir bieten uns an, wir gehen in die liebere Position und sagen, wir wollen auch mitarbeiten, herzlich gerne.
Ihr habt da so ein tolles Papier eingereicht, die Reise geht jetzt los und ihr werdet weiterhin dabei bleiben und die Erfolge ganz genau verfolgen und mit nach vorne tragen. Eine tolle Sache, die Michael Torker da uns vorstellt. Aber wir haben uns im Voraus schon unterhalten, du hast noch ganz viele tolle weitere Geschichten auf Lager, unter anderem über die Carina.
Ja, ich sagte vorhin ja schon, wir treffen wirklich nur wunderbare junge Menschen in unserer Arbeit und es macht großen Spaß, große Freude, diese zu begleiten. Und ich möchte jetzt mal über ein Start-up sprechen, über das ich auch reden darf. Ja, da geht es darum, eine junge Dame mit einer ganz interessanten Biografie hat sich entschieden, ein Startup zu gründen. Was ist das Geschäftsmodell von diesem Startup? Dazu muss man eben auch die Biografie der Gründerin kennen. Sie hat ursprünglich mittlere Reife gemacht, hat sich dann entschieden, eine Ausbildung zu machen im kaufmännischen Bereich. Nach der Ausbildung hat sich entschieden, das Abitur nachzuholen und anschließend Lehramt zu studieren. Das hat sie alles erfolgreich und mit ausgezeichneten Abschlüssen dann auch erreicht. Ja, und was passiert ist während des Studiums während der Referendarzeit? Sie hat sich mit der Frage beschäftigt, wie kommen junge Menschen eigentlich zu ihren Berufen? Und hat natürlich das System auch kennengelernt, wie werden die jungen Menschen begleitet. Es gibt also die Praktika und es gibt die Berufserkundungen, es gibt die Beratungen durch das Jobcenter und durch die Bundesagentur für Arbeit. Das gibt es natürlich alles und es gibt auch Auswahltests, die man machen kann. Aber am Ende des Tages hat sie als Lehrerin, die für sich sagt, man muss nur den richtigen Beruf wählen und dann braucht man keinen Tag mehr im Leben zu arbeiten. Also sie verwendet diesen Satz von Konfuzius, wähle einen Beruf, den du liebst und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr wirklich zu arbeiten. Das ist ihr Motto und deswegen hat sie gesagt, es muss doch noch besser gehen. Also eine bestimmte Anzahl von Berufen während der Schulzeit vorzustellen, das reicht vielleicht auch gar nicht. Und die Persönlichkeit eines jungen Menschen entwickelt sich ja auch in dieser Zeit extrem. Und wenn man dann die Frage stellt, ja, wer kann denn dem jungen Menschen, der jungen Dame, dem jungen Herrn am ehesten einen Ratschlag geben? Sind es die Eltern oder sind es die Großeltern oder ist es die Peer Group, also die Freundinnen und Freunde oder sind es die Lehrer? Ja, alle können einen Beitrag dazu leisten, aber letztlich kann die Frage, was ist der richtige Beruf, dann nur der junge Mensch oder der Absolvent der Schule selbst beantworten. Und deswegen hat sie sich entschieden, sie gründet ein Start-up, wo sie die Berufe in die Schule bringt. Das hat sie sehr erfolgreich in Bayern bereits absolviert und hat das Start-up gegründet und hat das Start-up dann auch mit Leben gefüllt, mit den Betrieben. Das hat sehr gut funktioniert, aber das war ihr immer noch zu wenig gewesen, weil sie gesagt hat, damit erreiche ich eben nur eine begrenzte Anzahl von Schülerinnen und Schülern und es gibt in Deutschland ja deutlich mehr. Und wenn wir jetzt mal auf die Situation gucken mit der Zuwanderung, wenn wir auf die Ukraine gucken, wenn wir auf die Kinder schauen, die aus der Ukraine zu uns kommen, mit den Sprachbarrieren am Anfang auch. Also das müssen wir dann vielleicht auch ein bisschen anders gestalten mit der sprachlichen Unterstützung. Und deswegen hat sie sich entschieden, und wir hatten gestern, glaube ich, eine Sendung in der Plattform zur künstlichen Intelligenz, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Das ist richtig, ja.
Ja, dann das passt wunderbar zu dem heutigen Thema dazu. Deswegen hat sie sich entschieden, ein Startup zu gründen, das in Form einer App existiert. Also nicht der App wegen oder deswegen, dass die jungen Menschen noch mehr mit ihren Devices spielen oder sich damit beschäftigen, sondern das sollen wirklich Nutzen haben. Diese App begleitet den jungen Menschen ab der Klasse 5 oder 6 durch das gesamte Schulleben. Und diese App ist so aufgebaut, dass hier dieses Tool kommuniziert mit dem jungen Menschen, ihn immer wieder fragt, was interessiert dich und was interessiert dich nicht? Welchen Weg möchtest du gehen und wo möchtest du abbiegen? Was ist für dich wichtig, was ist für dich unwichtig? Da steckt dann künstliche Intelligenz dahinter, da stecken viele Validierungen dahinter, viele Tests, die man so auch gar nicht spürt. Es werden viele Berufsbilder vorgestellt. Der junge Mensch kann auch Fragen stellen, die Fragen, die er sonst vielleicht zufällig oder gar nicht beantwortet bekommt, aber hier bekommt er sie valide beantwortet und am Ende des Berufswegs, des Schulwegs jetzt erstmal, steht dann die Entscheidung der Berufswahl und wenn man sich vorstellt, wir haben 300 verschiedene Ausbildungsberufe in Deutschland, wir haben 20.000 verschiedene Studiengänge, Bachelor- und Masterstudiengänge, wie soll ein junger Mensch die richtige Entscheidung treffen? Das ist schwer genug und manches ist dem Zufall überlassen und mit dieser App, also mit diesem Modul, das hier gebaut werden soll, das sicherlich sehr aufwendig ist und sehr kostspielig ist, soll diese Frage, und da sind wir wieder beim Digitalen, digital gelöst werden. Und zwar komplett konzentriert auf den Anwender. Also da steht wirklich die Schülerin und der Schüler im Mittelpunkt. Alles dreht sich um sie oder ihn. Alles andere wird ausgeblendet. Es geht nur um die Frage, was möchtest du erreichen? Was kannst du am besten? Und da sind wir wieder bei dem Spruch von Konfuzius. Wenn du es also geschafft hast, den Beruf, den du liebst, zu wählen, dann brauchst du keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten. Das ist das Ziel. Und insoweit, ich bin begeistert von dieser jungen Dame, die wir beraten dürfen, die wir auch sehr gerne beraten. Sie arbeitet gerade an ihrer Dissertation. Und wo wir sie unterstützen können, machen wir das natürlich sehr gerne.
Und diese junge Dame versucht für junge Menschen quasi genau den Beruf zu finden, dass sie keinen Tag arbeiten müssen. Es basiert auf künstlicher Intelligenz, hast du gesagt. Aber gerade wenn die jungen Menschen Fragen stellen, gehen die an Experten wie euch oder auch an die junge Dame zurück oder werden die auch mit künstlicher Intelligenz beantwortet? Weil ich könnte mir vorstellen, so ein junger Mensch, der hat ja allerlei viele Fragen aufs Berufsleben bezogen.
Ja, es funktioniert hier in dem Bereich auch so wie auch ansonsten die künstliche Intelligenz, ich sage das mal in Anführungszeichen, gefüttert wird, also mit vielen Informationen, mit vielen Fragestellungen. Je mehr Fragen und Antworten eben eingespielt werden, umso besser kann diese KI, künstliche Intelligenz, auch antworten. Also da ist der Mensch gefordert in dem Bereitstellen der Informationen, aber die KI lernt jeden Tag mit jeder Frage dazu.
Da sind wir auf jeden Fall gespannt, wenn die App mal zum Einsatz kommt. Kannst du dir vorstellen, dass dadurch es viel mehr Gründer, viel mehr Entrepreneure in Zukunft gibt? Oder eher, sage ich mal, auf einem niedrigeren Level, dass wir eher sagen, wir finden das passende Berufsbild für die jungen Menschen?
Auf jeden Fall das passende Berufsbild. Ich letzte Woche war ich auf einem Gründerwettbewerb und dort hat sich ein Startup vorgestellt, das als Geschäftszweck hat, dafür zu sorgen, dass es weniger Ausbildungsabbrüche gibt. Also die These war, 25% der Auszubildenden brechen ihre Ausbildung bereits im ersten Jahr ab. Heißt, diese 25%, wenn diese Zahl stimmt, haben den falschen Ausbildungsberuf für sich gewählt. Und dieses Start-up möchte eben dafür sorgen, dass die bei der Stange bleiben, dass die Ausbildung realisieren. Also insoweit würde das zweite Ziel auf jeden Fall erreicht werden können mit dieser App, dass die jungen Menschen hier keinen Fehlversuch machen, sondern sagen, das ist es, das ist mein Ausbildungsberuf oder mein Studiengang, da habe ich richtig gewählt. Das andere, ob die dann Gründer werden, Gründerin oder Gründer werden, das ist eine ganz andere Frage, kann aber ebenfalls sein.
Es gibt also auf jeden Fall die Möglichkeit, dass die jungen Menschen ihr Beruf finden und eventuell sogar Gründer werden. Das führt sie möglicherweise ganz am Ende wieder zu euch. Ihr könnt sie beraten vom Senioren der Wirtschaft, der Arbeiterkreis.
Ja, das würde uns sehr freuen, dass wenn das passieren würde. Ich würde gerne noch ein paar Worte sagen zu dem Ökosystem, das wir haben. Also wir sind eine starke Region, das sagte ich ja vorhin schon, in Ulm bis Biberach runter mit den 4 Hochschulen, wie gesagt 20.000 Studierende und die Hochschulen leisten eine tolle Arbeit. Also es gibt Gründerzentren an den Hochschulen direkt. Es gibt InnoSüd, die sich um die Gründerinnen und Gründer kümmern. Es gibt Startup Süd als betreuende Einheit für die Studierenden. Und das gibt's eben auch in Biberach, an der Hochschule Biberach. Und es gibt die TFU, von Ulrike Hudelmeier geleitet, die Anlaufstelle ist, die räumliche Möglichkeiten anbietet für die Gründer, die sich hier etablieren wollen. Und es gibt einen Akzelerator speziell eben noch für die Energietechnik. Also ich will das so formulieren, das Land und die Kommunen machen unglaublich viel, um diese Gründerszene auch zu unterstützen, sowohl von den finanziellen Mitteln als auch von der Manpower, also von der Ausstattung der Institutionen. Und die Startup Süd, um darüber mal zu reden, also dieser Verbund der vier Hochschulen, Universität Ulm, Technische Hochschule Ulm, Hochschule Neu-Ulm und Hochschule Biberach, hat sich entschieden, jetzt im zweiten Jahr seines Bestehens eben auch sich der Öffentlichkeit breiter vorzustellen. Es wird jetzt am 5. Juli einen Summit geben, einen Kongress, den ersten ihrer Art oder seiner Art. Und dazu lädt Startup Süd ein, am 5. Juli, wie gesagt, einen Dienstag in den Räumen der Technischen Hochschule Ulm in der Prittwitzstraße. Und dazu kann man sich noch anmelden. Was ist das Ziel von dieser Veranstaltung? Es sollen Startups eingeladen werden und sich vorstellen, den Gästen vorstellen, den Teilnehmern vorstellen. Wer sind die Teilnehmer? Das sind natürlich alle Hochschulen, also alle, die sich für die Gründerszene interessieren, die Professorinnen und Professoren der Hochschulen. Es sind die KMUs, also der Mittelstand, der hier organisiert ist in den IHKs. Da zählt sowohl die IHK Ulm als auch die IHK Schwaben, also mit dem Standort in Neu-Ulm dazu. Also alle KMUs, alle mittelständischen Betriebe, die in der IHK organisiert sind, sind angeschrieben worden, sind eingeladen worden und hier speziell eben die Verantwortlichen in den Unternehmen, die sich mit Forschung, Entwicklung, Innovation beschäftigen, mit dem Ziel, und da sind wir wieder beim Ausgangspunkt des Ampelpapiers, weil die Bundesregierung gesagt hat, wir wollen genau diese Zusammenarbeit, also von Startups und von KMUs unterstützen, weil wir sind eben kein Land, wo wir Öl fördern oder Gas fördern oder nach Gold graben oder seltene Erden ausbuddeln, sondern wir leben davon, was unser Geist produziert. Und das wollen wir noch sehr viel stärker nutzen. Und das in der Kombination eben von den Startups mit den Hochschulen, mit der Unterstützung der Bundesregierung. DATI hatte ich vorhin schon angesprochen, diese Neugründung, auch das finanzielle Programm. Und es wird oftmals gesagt, es scheitert am Geld. Also am Geld scheitert mit Sicherheit keine Unternehmensgründung. Es gibt insgesamt mehr als 500 Programme, auf die man zurückgreifen kann. Also Förderprogramme, die genutzt werden können. Und es gibt Beratung, man muss sie eben nur nutzen. Und man muss ein bisschen Mut haben, seine Idee zu verwirklichen, sein Leben zu leben.
Was würdest du jungen Gründern beziehungsweise den Personen, die die Idee bereits in ihrem Kopf haben, aber noch nicht so weit sind, tatsächlich den ersten Schritt gemacht zu haben, raten? Wie sollen sie am besten beginnen und wie kommen sie dann auch zu euch?
Ja, der erste Schritt ist in der Tat, sich mit dem Geschäftsmodell selbst zu beschäftigen. Alexander Osterwalder, ein Schweizer, hat seine Abschlussarbeit, also seine Masterarbeit, seine Dissertation zu dem Thema Business Model Canvas geschrieben. Generation heißt das Buch, das daraus entstanden sind. 470 Menschen haben damit gearbeitet. Und wenn man dieses Business Model Canvas, das ist ein relativ einfaches Modell, besteht aus 9 verschiedenen Teilen, die wir erweitern nochmal um 2 weitere auf 11. Wenn man das analytisch angeht und wirklich konträr diskutiert und sich da reinarbeitet, dann hat man schon mal den ersten Schritt gemacht und da unterstützen wir gerne, genauso wie alle anderen genannten bereits.
Wo seid ihr zu finden? Habt ihr eine Internetseite, wo man auf euch zukommen kann?
Ja, wir haben einen Internetauftritt, den wir gerade modernisieren, weil wir es mit jungen Menschen zu tun haben. Und die jungen Menschen, die sagen uns immer wieder, ihr heißt Senioren der Wirtschaft. Arbeitskreis e.V., ein Marketingprofessor hier von der Hochschule Neu-Ulm, hat gesagt, so fit und so frisch, wie ihr drauf seid, streicht Senioren, schreibt nur noch der Wirtschaft, Arbeitskreis e.V., das trifft's besser. Und genau auf dieser Website senioren-der-wirtschaft.de, da findet man uns.
Da seid ihr zu finden und da können sich junge Gründer oder die, die Ideen haben, bei euch gerne melden. Wir sind am Ende unserer gemeinsamen Sendung angekommen, Michael. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bei uns bei Radio Free FM in der Plattform warst und wünsche dir und allen künftigen Gründern natürlich alles Gute. Vielen Dank.
Maximilian, vielen Dank, dass ich da sein durfte und unseren Verein etwas vorstellen durfte. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu reden.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.